Hallo zusammen, eine neue Folge vom Kopf-Espresso startet und wie sagen wir immer so schön, Espresso hoch, Köpfe an.
Das war schon gar synchron hier heute. Sebastian, hi, grüß dich.
Hi Robin.
Geht's dir gut?
Mir geht's super.
Ja.
Blauer Himmel, Sonnenschein.
Ja.
Wie geht's dir?
Auch gut, Gemütszustand on peak. Ich merke aber, hier ist eine kleine Hotbox, ne? In unserem kleinen Podcast-Studio hier. Das merkt man schon. Draußen ist warm, die Temperaturen hier drin sind eigentlich angenehm, aber in der Hotbox, das staut sich gerade so ein bisschen. Das heißt, gleich ordentlich trinken.
Ordentlich trinken, viel trinken. Und es ist wirklich eine Hotbox. Es ist mit eines der ersten Male, dass ich mich wirklich hinsetzen muss. Sonst stehe ich ganz gerne.
Stimmt, das sieht man ja gar nicht. Also für alle da draußen, in der Regel stehen wir hier an so einem verstellbaren Tisch, die Mikrofone vor uns. Und heute ist es ein bisschen anders. Das Verhältnis hat sich gerade geschoben. Ich blicke zu dir runter. Wie heißt das denn so schön, ähnlich wie bei höhenverstellbaren Tischen am Arbeitsplatz, ne? Das ist so, da gibt es so eine Abfrage, so, fühlst du dich gerade wohl oder? Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Also ich fühle mich sehr wohl.
Okay.
Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Beste ist, bin ich wirklich bei einer ganz entspannten 9 heute. Und vielleicht liegt es daran, dass ich zu dir aufblicke.
Ja, genau. Bestimmt. Aufblicken. Zu wem blicken wir auf? Zu Führungskräften? Fragezeichen. Das ist so ein bisschen das Thema heute. Und zwar geht es darum, führe mit Gefühl und Nachhaltigkeit. Wir haben uns mal eine kurze Frage dazu einfach mal hier notiert. Beginnt empathische und nachhaltige Führung bei uns selbst? Fragezeichen. Und damit wir so ein bisschen reinkommen in das Thema, weil ich habe was Kleines vorbereitet, dazu aber gleich erst mehr. Sebastian, du bist doch Führungskraft. Und das ja nicht seit gestern. Wie lange bist du eigentlich Führungskraft?
Ich bin im siebten Jahr. Als Führungskraft unterwegs.
Die magische 7. Okay. Und gibt es da eine Erkenntnis oder die größte Erkenntnis, die du vielleicht an der Stelle mit uns teilen magst?
Du bekommst das zurück, was du aussäst. Das ist sozusagen meine Erkenntnis. Also es ist, glaube ich, das alte Sprichwort, ne? Wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz große Erkenntnis, die ich in den letzten 7 Jahren gesammelt habe. Mhm. Ich bin mir immer treu geblieben. Ich würde von mir behaupten, ich bin ein Original. Mhm. Gut, das kann jeder von sich behaupten, weil jeder ist einzigartig und jeder ist ein Original, aber ich bin sehr authentisch, ich verstelle mich nicht großartig in meinem Job, auch nicht als Führungskraft, versuche immer auf Augenhöhe mit allen Mitarbeitenden zu sprechen, auch immer zu reagieren, zu agieren. Mhm. Und ich merke das einfach. Also wenn ich mit einem Lachen in einen Raum oder in ein Meeting komme, das Lachen, das gibt es zurück und somit kann ich eine Situation schon ansteuern. In meinem Falle positiv.
Würdest du sagen, du führst mit Gefühl oder nach Gefühl auch ein Stück weit? Also ist Fühlen das die neue Führung, in Anführungszeichen, und bist du als Führungskraft irgendwo auch nachhaltig, was deine Führung angeht?
Das würde ich zweiteilen, weil da bin ich zu sehr im Business-Kontext unterwegs und ich würde sagen, 50% ja ist Fühlen. Mhm. Ohne geht es nicht. Ich brauche ein gutes Feeling, ein gutes Händchen sozusagen für Menschen, für die Profession, also für meinen Job. Und damit meine ich nicht dieses klassische, immer dieses Bauchgefühl. Ja, also ein gutes Bauchgefühl ist immer wichtig. Ja, das ist ein Impuls, den man bekommt. Und ich glaube, man kann Situationen, umso länger man auf diesem Planeten umherwandelt, hätte ich jetzt gesagt, auch besser einschätzen. Aber zu einer ganzheitlichen Führungsrolle gehört für mich, und das sind die anderen 50% auch, dass ich mich an Kennzahlen orientiere. Dass ich mich an Kennzahlen orientiere und auch nach Kennzahlen führe. Denn wenn ich nicht messe, was ich tue, dann kann ich auch nicht steuern, was ich tue in meinem Bereich und es auch nur schwer managen. Aber das, was ich gesagt habe, Robin, das eine bedingt das andere. In meiner Welt funktioniert keiner dieser beiden von mir angesprochenen Bereiche alleine, sondern immer nur im Zusammenspiel.
Spannender Punkt. Ich will da jetzt gar nicht vorweggreifen, weil ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein und da könnte das, glaube ich, ganz gut passen.
Ich liebe Spiele.
Ja. ich habe das für mich mal mit auch einsortiert, ne? So nach Gefühl und also nachhaltige und nachhaltige Führung und auch nach Gefühl zu führen. Stelle ich mir gerade bei Veränderungsprozessen oder generellen Transformationen und Wandelprozessen ja auch sehr, sehr spannend vor, weil da wirst du ja nochmal anders gefordert. Und das wäre vielleicht auch so ein kleiner Aufhänger für das, was wir hier vertiefen, weil ansonsten ist das Thema auch relativ groß. Und um das so ein bisschen in dem Schwerpunkt auch einzufangen, würde ich sagen, lass uns mal darauf eingehen, wie ist das, wenn wir uns direkt in so einem Veränderungsprozess bewegen. Denn, glaube ich, was wir zusammenfassend sagen können, nicht immer gibt es die perfekte Lösung und nicht immer ist auch die beste Entscheidung da, ne, seitens der Führungskraft. Und da gibt es mehrere Barrierepunkte, mehrere Herausforderungen an der Stelle, wie man vielleicht damit umgehen kann. Und nachhaltige Führung, was wäre das für dich? Vielleicht mal kurz versuchen, in einen Satz das einzusammeln, bevor ich auf meinen Punkt eingehe. Was wäre so, wo würdest du sagen, das ist nachhaltige Führung? Wenn?
Wenn ich mit meinem Team auf einem gemeinsamen Level bin, was das Ziel angeht, und alle einzelnen Teams und alle Mitarbeitenden in ihren Fachbereichen, in ihren Expertisen auf dieses gemeinsame Ziel hinarbeiten, dann habe ich es geschafft, nachhaltig zu führen und nachhaltig meinen Bereich zu pushen und zu supporten.
Super, also perfekt, weil ich genau das wollte ich gerade ansprechen mit dem Blick auf Teams oder generell auf das eigene Team. Da sehe ich so zwei typische Herausforderungen, die kannst du wahrscheinlich auch gut nachempfinden, deswegen lass uns da mal ganz kurz drüber sprechen. Das ist zum einen so Negativspiralen in Teams. So, ich glaube, in Veränderungsprozessen besteht die Gefahr, dass man sich dann auch in so einer Negativspirale wiederfindet als Mitarbeitender. Und wie gehst du da in der Führung damit um? Also das wandelt sich vielleicht geprägt durch einen neuen Fokus, weniger auf Lösung, dann auf einmal auf Problem oder geprägt dadurch, dass weniger Erfolgserlebnisse da sind. Das wäre für mich so ein typischer Störfaktor beziehungsweise so eine typische Herausforderung, wenn es darum geht, auch nachhaltig in Teams zu führen bei Veränderungsprozessen. Ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, ist Acht zu geben auf die psychologische Sicherheit und auch auf psychologische Fakten. Vielleicht dann der kleine Callback an unsere vergangene Folge. Hört da gerne mal rein. Wie gehe ich damit um? Offen und ehrlich, ne? Also Kommunikation ist da ein Thema. Sorgen und Vorurteile irgendwo auch aussprechen. Die Möglichkeit, das auch einfach mal zu verarbeiten, ist, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen, das wäre so in Negativspiralen damit umzugehen. Oder vielmehr mit Negativspiralen in Teams umzugehen, sehe ich so als typische Herausforderung. Hast du das schon mal erlebt? Solche Situationen? Wie bist du das angegangen?
Negativspiralen?
Mhm. Durch Veränderungen, die getrieben wurden durch eine Veränderung, die stattgefunden hat.
Man kommt ja in Veränderungsprozessen eigentlich gar nicht drum herum.
Nee.
Weil man ja mit vielen Menschen zusammenarbeitet und Veränderungen von allen anders wahrgenommen wird und da kann ich nur sagen, proaktiv durch Kommunikation und Transparenz gegenarbeiten und möglichst schnell die Leute zu identifizieren, mit denen man etwas intensiver sprechen muss, wo man vielleicht auch Ängste abbauen muss, um gar nicht erst so weit runterzukommen in diese Negativspirale, sondern irgendwo einen Keil reinzusetzen, dass man das abfedern kann und dann versuchen, wieder nach oben zu kommen, um aus der Negativspirale eine Positivspirale zu machen.
Aus dem Chaos irgendwie eine Struktur schaffen, glaube ich auch.
Genau.
Das ist so, passt, wie gesagt, zu der Folge, wo wir die psychologischen Fakten aufgegriffen haben, glaube ich, ganz gut. Weil wenn ich das visualisiere und Beispiel jetzt an einem Whiteboard irgendwo auch festhalte, dann gehe ich bewusst mit dieser Situation um und schaffe fürs Team die Möglichkeit, Lösungsfelder zu erkennen und vielleicht auch Lösungsfelder zu lenken. Vielleicht kann ich in dem Moment auch das ganze Thema nicht sofort lösen und ich muss es im Nachgang aufarbeiten und später integrieren, aber das ist so eine typische Herausforderung, mit der muss man sich, glaube ich, da muss man bewusst sein, dass man damit konfrontiert wird, gerade in Veränderungsprozessen. Und ein zweiter Punkt, das wäre für mich mehr oder weniger auch so ein Ansatz, dass kleine Schritte ganz gut sein können. Also häufig wird so abverlangt, weil das Problem oder die Herausforderung sehr groß oder sehr abstrakt ist, dass man da gar nicht hinkommen kann. Und das wäre so ein typischer Faktor auch, oder? Dass man sagt, ich habe hier ein Riesenthema, wir sind gerade vor einer großen Veränderung oder Transformation. Das ist so abstrakt, das ist so weit weg, ich weiß gar nicht, ich fühle mich da gerade überhaupt nicht fähig, davon teil zu sein, da mitzuwirken. Das ist so weit weg, dass ich vielleicht auch das Ganze vor mir herschiebe. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Spielt so ein bisschen auch in das Thema, was ich gerade sagte, mit den Negativspiralen vielleicht auch ein, aber das wäre so eine typische Herausforderung.
Ja.
Oder? Ich habe es zumindest mal so versucht einzusortieren und da habe ich überlegt, was kann helfen? Es gibt so ein Funfact vielleicht ganz kurz. Es gibt im Impro-Theater eine Regel, nicht, dass ich jetzt Impro-Theater mache, ja, wer weiß, kann man sich nochmal aneignen, finde ich nicht ganz uninteressant, aber ich habe das in meinem Gespräch aufgegriffen. Im Impro-Theater gibt es vier Regeln und eine davon: mache den anderen groß. Das finde ich natürlich sehr spannend, wenn ich es jetzt mal auf so einen Veränderungsprozess projiziere und du bist in der Rolle der Führungskraft, dann kannst du vor allen Dingen den anderen groß machen, aber vor allen Dingen auch die kleinen Schritte als Erfolge groß machen. Und das fand ich einen spannenden Ansatz, zu sagen, egal wie klein der Schritt gerade ist, mach den sichtbar, mach den groß. Ja? Zeig, dass das eine evolutionäre Entwicklung ist, die durch deine nachhaltige Führung auch gefördert und ermöglicht wird. Mehr oder weniger auch, um genau dieser Negativspirale zu entgehen. Das wäre so ein Ansatz, wo ich auch im Change Management insbesondere feststelle, das kann helfen. Ja? Den Fokus genau darauf zu legen, wie können wir mit einer Lösung arbeiten, wie können wir mit den Erfolgen, die wir da feiern, auch uns weiter gegenseitig motivieren. So. Eine Hilfestellung ist da, glaube ich, einfach so methodisch vorzugehen. Also das Ganze, und du hast es gerade anfangs ja auch gesagt, als Teamarbeit zu sehen. Zu sagen, ich bin nicht der oder die Einzelkämpfer, sondern ich habe den Modus gewechselt auf den Team Spirit und ich will als Team das Ganze angehen. Ich glaube, das hilft auch schon, um auch methodisch das Ganze unterstützend zu begleiten und in der nachhaltigen Führung etwas zu erzeugen, was nicht nur in dem Moment wirksam ist, sondern auch nachgelagert. Weil wir bei Veränderungsprojekten ja auch nicht unbedingt davon sprechen, dass etwas nach einem Monat abgeschlossen ist. Ich fand das spannend, den Ansatz, und deswegen wollte ich das einfach heute auch nochmal ein bisschen konkreter thematisieren, gerade weil mir das im Change Management ganz, ganz oft auffällt. So, das sind so zwei Punkte. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, so Negativspiralen in Teams, wie gehe ich damit um? Das Ganze visualisieren, besprechen, du hast es ja auch gerade gesagt, transparent machen und Lösungsfelder so weit erkennen und lenken, dass man vielleicht nicht in der jetzigen Situation, aber nachgelagert damit umgehen kann und Erfolge sichtbar machen, egal wie klein oder groß, das als Chance nutzen, macht den anderen groß, macht den Erfolg groß und damit diese Erfolgserlebnisse schaffen.
Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ich finde den Spruch, mache den anderen oder die andere groß, großartig, denn meistens hat man, und da sind wir ja wieder bei der Führungskraft und beim Führen, selbst keinen so großen Beitrag dazu geleistet, sondern man schafft das Umfeld, die Rahmenbedingungen. Und für mich ist es immer, ich schaffe ein Umfeld und Rahmenbedingungen, um andere Leute wachsen zu lassen, also um sie groß werden zu lassen. Und dazu gehört es für mich auch, dass die Erfolge, die dazugehören und die dahinter stehen, dass jemand wächst, dass die zelebriert werden, dass man die bekannt macht. Oder auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man transparent damit umgeht und das in die Unternehmen, in die Organisation hineinträgt. Und wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, müssen ja nicht immer die Riesenthemen sein. Es sind vielleicht auch nicht immer die Riesenthemen. Ja, und meistens sind es ja auch die Kleinigkeiten, die dann aber wirklich einen großen Unterschied machen. Und von daher finde ich das super, was du gesagt hast, Robin, und kann mich mit dem zu 100% identifizieren.
Kurzes Statement da an der Stelle, was gerade reinpasst und mir so in den Sinn fällt. Hat mich auch noch nachhaltig irgendwie beschäftigt und ich fand es ein toller Spruch. Könnte schon wieder auf dem Whiteboard gehören. bei uns im Büro. Mut für die erste Stufe, nicht gleich für die ganze Treppe auch zu haben. Ich habe mir deswegen auch mal so ein paar Sätze rausgeholt, die ich jetzt gerne in diesem kleinen Format, in diesem kleinen Spiel mit dir durchgehen möchte. Weil ich könnte mir vorstellen, das eine oder andere hast du schon mal gehört, kannst du einordnen und vielleicht auch jetzt nochmal in Kontext zu diesen zwei Herausforderungen, die ich jetzt hier kurz umschrieben habe, Vielleicht fällt dir das dadurch ja nochmal einfacher, das Ganze so ein bisschen zu trennen oder auch noch zu konkretisieren. Ich habe das Spiel jetzt einfach mal Mythos oder Mindset genannt. Also du sagst gleich Mythos oder sagst Mindset. Mythos steht für das, was überholt ist, kritisch ist, und Mindset steht für das, was wertvoll ist und zukunftsfähig ist. Und ich lese dir jetzt ein paar Sätze vor und da kannst du gleich mal deinen Beitrag dazu leisten.
Auf geht's, ich bin dabei.
Führung beginnt mit Selbstführung. Mythos oder Mindset?
Mindset.
Du
warum?
Weißt, genau.
Warum natürlich? Mindset, weil ich muss mich selbst im Griff haben. Ich muss mich selbst managen können. Ich muss eine gewisse Disziplin für mich entwickelt haben. Und von ich sehe das als sehr wertvoll an. Wenn man ab einem bestimmten Reifegrad das für sich erkannt hat, dass man sich selbst etwas wert ist und sich selbst um sich kümmert und sich selbst managt, von daher ist das für mich eine ganz klare Mindset-Aussage.
Passt gut zu dem Eingangssatz oder der Eingangsfrage, die ich gestellt habe. Beginnt empathische und nachhaltige Führung bei uns selbst? Und ich glaube, damit hast du ja ein Ja mitgegeben.
Ja.
Verletzlichkeit als Führungskraft. Verletzlichkeit schafft Vertrauen. Mythos?
Mindset? Für mich ganz klar Mindset. Ich bin davon überzeugt, jeder Mensch ist auf irgendeine Art und Weise verletzlich. Und da kann sich, glaube ich, auch niemand im Job von freisprechen, egal welchen Hut er auf oder sie auf hat oder in welche Rolle man schlüpft. Es gibt Momente, da ist man verletzlich und ich finde, das kann man vor dem Team auch zeigen. Kommt natürlich immer auf die Ausprägung an. Ich glaube, man kann es aber gar nicht immer steuern. Und ich könnte jetzt an 4, 5 Händen Situationen aufzählen, wo ich verletzlich gewesen bin und wo ich das gegenüber dem Team auch gezeigt habe.
Letztlich sind wir alle nur Menschen. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich dann nicht auf ein Podest stellt und sagt, hier, guck mal, ich bin genauso ein Mensch wie du und ich mich berühren Punkte oder Themen genauso wie dich auch. Ja, vielleicht nicht immer dieselben, aber diese Verlässlichkeit, könnte ich mir halt vorstellen, ist ein wichtiges Mindset, um auch zu zeigen, du bist nahbar. Und wir arbeiten hier an einer gemeinsamen Sache, gerade bei Veränderung, dass man sich davon nicht konkret lösen möchte.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung, vielleicht liegt das aber auch an diesem Hammer-Team, mit dem ich zusammenarbeiten darf tagtäglich, aber es ist auch nie dazu gekommen, dass sich jemand lustig gemacht hat, dass das jemand ausgenutzt hat, sondern es hat Nähe geschafft. Nähe und das, was du vorhin gesagt hast, Menschlichkeit. Wir sind alle Menschen und in meiner Welt darf man das auch zeigen.
Top. Wer langfristig denkt, führt langsam. So, jetzt bin ich gespannt. Was sagst du? Mythos?
Oder wer langfristig denkt, führt langsam. Mythos. Mythos. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig eingeordnet, denn ich kann vielleicht kurz erklären und vielleicht sind wir doch beim Mindset, denn es gehört als Führungskraft immer dazu, strategisch zu denken. Und für mich ist es so, wenn ich strategisch denke, dann habe ich auf jeden Fall eine mittelfristige oder auch langfristige Perspektive im Hinterkopf. Und ich glaube, das ist man immer den Mitarbeitenden und auch dem Team oder den Teams schuldig, das zu tun. Weil man hat ja eine gewisse Zukunftsvision, man hat ein Ergebnis, ein Ziel, worauf man drauf hinarbeitet. Und es gehört eigentlich zu einer sehr guten Führungskraft, dass man sich über die strategische Ausrichtung und für mich in meiner Definition langfristig Gedanken macht. Und von daher sind wir jetzt doch bei Mindset?
Ich wollte gerade sagen, das klingt eher danach, als würdest du das Mindset einstufen.
Mindset. Also für mich besteht gute Führung in einem Marathon und nicht in einem Sprint.
Okay, aber passt gut zu dem, was der Satz beinhaltet. Aber wie stehst du zu dem Punkt, dass das langsame Führung auch bedeutet? Also wer langfristig denkt, führt langsam. Also das Tempo, die Geschwindigkeit, spielt die da eine Rolle? Oder wie kannst du da auch in puncto nachhaltige Führung das Ganze
okay, betrachten? Wenn man es wirklich so nochmal betrachtet und danke, dass du es vielleicht nochmal auseinander nimmst, führt langsam glaube ich nicht, denn ich kann ja langfristig denken und trotzdem in kleinen Sprints agieren und Themen und Projekte vorantreiben.
Guck mal, wie wichtig ist es, tatsächlich mal so einen Satz auch auseinanderzunehmen.
Ne? Absolut,
ich fand es deshalb mal spannend und wollte mal gucken, wie so deine Gedanken dazu sind. Ich habe noch aufgeschrieben, Wohlfühlfaktor ist kein Business-Thema, Sebastian.
Wohlfühlfaktor ist kein Business-Thema. Ich glaube, Wohlfühlfaktor ist in jedem Fall ein Business-Thema. Mindset. Das Mindset muss man natürlich verinnerlichen. Und auch hier kann ich nur jetzt aus meiner Perspektive sprechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mitarbeitenden einen besseren Job machen, erfolgreicher sind, das Business besser supporten, wenn sie sich wohlfühlen. Und somit ist es elementar wichtig, den Wohlfühlfaktor möglichst hoch anzusetzen, was nicht heißt, dass alle irgendwie in Watte gepackt werden, sondern dass ich einfach auch hier ein Umfeld schaffe, Rahmenbedingungen schaffe, die es zulassen, dass man sich wohlfühlt und nicht mit Bauchschmerzen ins Büro kommt oder dem Team begegnet.
Ja, kann ich auch unterschreiben. Das ist ja letztlich auch ein Stück weit, welche Atmosphäre möchte ich schaffen. Ja, und was erzeugt das bei jedem Einzelnen im Team? Dann habe ich hier, wer führt, muss alles im Blick behalten.
Mythos, weil eine gute Führungskraft kann nicht alles im Blick haben. Das ist natürlich jetzt auch abhängig von der Größe und dem Bereich, den man betreut. Aber ich finde auch hier ist es wichtig, den Mitarbeitenden zu vertrauen, Vertrauen entgegenzubringen und alles muss ich nicht im Blick haben. Ich muss, jetzt bin ich vielleicht auch ein Typ, gerne free-floating, wir lassen das mal laufen, aber am Ende habe ich das Team ja auch zusammengestellt, habe mir die richtigen Leute für meine Vision, für meine Zukunftsvision an Bord geholt und das ist für mich ein Mythos.
Ich denke sofort an so einen Micromanager.
Absolut.
Oder?
Dass du so absolut.
Du musst alles sehen, musst alles absegnen, du musst die E-Mail nochmal ganz kurz drüber, musst du drüber
CC,
gelesen haben.
CC, ne? Genau. Mit Lupe hinter einem und
das ist so,
ja.
Oder?
Absolut, ja.
Okay, ich habe hier noch, Führung ist ein natürlicher Charakterzug.
Führung ist ein natürlicher Charakterzug.
Mhm.
Bevor ich da jetzt die Einordnung mache, kannst du das bitte für mich einmal kurz erklären, was damit gemeint ist?
Vielleicht als Ergänzung, es gibt ja Führungsqualitäten oder ich sage jetzt einfach mal als These, Führungsqualitäten, die sind erlernbar oder trainierbar. So, Moderation, Reflexion, Entscheidungsmöglichkeit.
Ha,
oder impliziert das eigentlich, dass man eine feststehende Persönlichkeitsqualität mitbringt, wenn man als Führungskraft ernannt wird? Wie zum Beispiel Dominanz, Charisma, Durchsetzungsstärke?
Nein, nein. Also ich bin davon überzeugt, ohne das jetzt vorher einzuordnen, ich bin davon überzeugt, dass man Führungskräfte ausbilden kann. Es wird, und ich habe jetzt es ist nicht evidenzbasiert, aber ich glaube, es gibt Menschen, die kommen da schon mit einem anderen Mindset und die kommen mit anderen Skills daher, die vielleicht natürlich, vielleicht auch schon so in der DNA verankert sind, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man Führung lernen kann. Und am Anfang, jeder junge Mensch, der in irgendeine Führungsrolle kommt, bekommt ja das Skill und Mindset hoffentlich mit an die Hand. Über Fortbildung, Weiterbildung, über ein Coaching. Und ich bin davon fest überzeugt, man kann sich dahin entwickeln.
Ja, ich auch absolut. Ich glaube nicht, dass das immer so stattfindet, wie du es gerade aufgezählt hast, weil ich glaube, da wird, was Trainings, Weiterbildung und Vorbereitung angeht, so habe ich ganz viele Fachbereiche auch schon kennengelernt. Und Führungskräfte, die sich als Nachwuchskräfte aufgestellt haben, erlebt. Das ist leider nicht immer so strukturiert. Ne? Also ich glaube, der Klassiker an der Stelle ist auch, ich habe hier in einem Team die beste Fachkraft und die ernenne ich dann logischerweise zur Führungskraft, was ja nicht unbedingt richtig oder gut sein muss. Das ist auch nicht unbedingt die logische, nächste logische Konsequenz. Ja, finde ich gut, dass du da nochmal nachgehakt hast, weil das kann ja auch nochmal so ein bisschen schwierig sein, das einzuordnen. Also es ist kein natürlicher Charakterzug, man könnte auch diesen Satz umstellen, wer nicht von Natur aus führt, sollte lieber folgen. So, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen klarer, deswegen dachte ich, ich verpacke das mal so. Und ich glaube, was es eigentlich ist, Führung ist eine Haltung und kein Geburtsrecht. Vielleicht kann man das so zusammenfassend sagen, was du gerade beschrieben hast.
Kann man.
Top. Das waren meine Punkte. Ich fand die spannend jetzt einfach die Sätze und danke dafür deinen Input. Ich glaube, dass beim Thema Leadership, da gibt es auch ganz viele Subthemen, ganz viele Sachen, die man da anschließen kann. Mich hat es einfach beschäftigt, gerade in Bezug auf Veränderung und Wandel im Unternehmen, weil da passiert auch auf Führungsebene ganz, ganz viel. Es wird sehr viel abverlangt und genauso wird die Notwendigkeit größer und klarer, dass da was getan werden muss. Und ich bin überzeugt, dass empathische und vor allen Dingen nachhaltige Führung das sind, worauf wir setzen sollten, wenn wir über Leadership der Zukunft sprechen. Ich übergebe gerne die letzte Minute, den letzten Satz an dich, Sebastian. Danke für deinen Input.
Sehr gerne, Robin. Ich habe nichts mehr für eine Minute, aber in meiner Welt ist gute Führung mit Herz und Verstand. Und hiermit wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und wir sind raus.
Ciao.
Ciao.